Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Vertiefungstagung geht mit dem heutigen Gottesdienst zu Ende. Mit Christus sterben und auferstehen als Brennpunkt geistlichen Lebens, das hat uns beschäftigt. Und wir haben herausgefunden, dass nur die Bindung an die Kreuzesgemeinschaft mit Jesus und an sein Auferstehungsleben in die Fülle des ganzen Evangeliums hineinführt. Schneiden wir was ab, bedeutet das immer Verlust. Wir brauchen Jesus im Leiden und in der Leidensgemeinschaft und auch das Wirken seines Heiligen Geistes in Vollmacht und Kraft. Den Predigttext haben wir bereits gehört. Es ist die Passage im Johannesevangelium Kapitel 10, wo es um den guten Hirten geht. Der Hirte taucht ja auch schon im Alten Testament auf. Dort stellt sich Gott selbst als Hirte vor, an vielen Stellen. Aber eine ist die, dass Hesekiel in Kapitel 34 sich mit den Hirten seines Volkes auseinandersetzt, die da manches versäumt haben, und dann Gott als Hirte vorstellt und Folgendes sagt, Hesekiel 34, Vers 16, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das ist eine bemerkenswerte Aufzählung. Der Hirtendienst, geistlich verstanden, kümmert sich um was? Um das Verlorene. Das sind also Leute, die ganz geistlich ganz weit weg sind. Die tauchen auch in keinem Gottesdienst mehr auf. Um die kümmert sich der Hirte zuerst. Das Zweite sind die Verirrte. Die Verirrten, das sind die, die in irgendeiner Sondergemeinschaft rumhängen und auf dem besten Wege sind, den Abstand zum Leib Christi auch zu vergrößern. Dass sie zurückkommen, darum kümmert sich der Hirte. Die Verwundeten, das sind diejenigen, die durch das Leben, das sie führen, so viele Verletzungen aufgenommen haben in ihrem Inneren, dass sie dadurch in eine Schwäche geraten, was die Bindung an Jesus angeht. Also das sich kümmern um die Verletzungen ist ja auch seelsorgerlicher Dienst. Das ist hier die dritte Stelle. Und viertens, was schwach ist, das stärke ich, sagt der Hirte. Das heißt, es gibt immer auch Wegstrecken geistlicher Schwäche, wo das, was sonst immer läuft, Gebet, regelmäßiger Besuch von Veranstaltungen, Glauben in Gottes Hilfe in meinem Leben, es wird alles schwach, alles wie unter einer Decke. Was sonst immer lief, läuft nicht mehr. Und darum kümmert sich der Hirte, dass das Schwache gestärkt wird und das Starke weitet er, wie es recht ist. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Also ein umfassender Dienst. Und es geht immer um die Schafe, nicht um den Hirten. Und wir kennen natürlich Psalm 23. Da könnte man auch sagen, mir wird nichts mangeln. Das ist zunächst mal eine Glaubensaussage. Die Bindung an Jesus heißt, er füllt meinen Mangel aus in all den aufgezählten Bereichen. Und wenn wir den Psalm 23 mal genau angucken, dann spricht er auch von drei echten Schwierigkeiten, die man im Leben zu bewältigen hat. Da geht es um das Todestal. Man kann sagen, es gibt Krankheiten, es gibt Erlebnisse, die mich dem Tod sehr nahe bringen. Dazu zähle ich auch die Versuchung zum Suizid. Das ist auch ein Todestal, weil das läuft im Kopf ab. Und diejenigen, die das vorhaben, die sagen nichts, sondern die bereiten nur den Abgang vor. Ich sage Ihnen eins, es gibt in vielen Köpfen Suizidabsichten, obwohl sie noch in der Kirchenbank sitzen. Und das hat etwas damit zu tun, dass ein Hirtendienst notwendig ist, der dort sensibel bleibt. Das ist eine Begleitung wichtig. Und der Herr sagt, aber im Todesschatten höre ich dich in meiner Nähe, sagt David. Dann gibt's die Feinde. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Es gibt also Zudringlichkeiten, Feindschaften im Leben, die kannst du aus eigener Kraft gar nicht abwenden. Was willst du denn machen? Wenn die Kollegen ein Mobbing organisieren bei dir auf Arbeit und du auf die Arbeit aber angewiesen bist, was machst du denn jetzt? Es gibt Feinde, die kannst du vom Gegenteil nicht überzeugen. Aber da gibt es den Hirten, der sich um dich kümmert. Die Gemeinde, die für dich betet und glaubt, dass in dieser Lage etwas zu machen ist. Und es ist Gutes und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit wird hier erwähnt. Barmherzigkeit ist immer dort gefragt, wo vorher eine Sünde passiert ist. Barmherzigkeit ist der Zuspruch der Liebe Gottes in ein Leben hinein, wo etwas schiefgegangen ist. Gutes und Barmherzigkeit, sagt David, werden mir folgen mein Leben lang. Also auch dort sehen wir eine angedeutete Schwierigkeit des Lebens, die im Hirtendienst Jesu überwunden wird. Nun ist es ja so, wir wären ja keine Deutschen, wenn wir nicht irgendwas zu jammern hätten. Was wird nicht alles gejammert über die Hürden, die man so vor Augen hat? Also es gab so im Jahre 2007, gab es mal in Rumänien Folgendes, da hat einer im wahrsten Sinn des Wortes Gott auf die Anklagebank gesetzt. Der hat Gott verklagt. Warum? Er hätte doch mit seiner Taufe einen Vertrag mit Gott geschlossen, hat er gesagt, dass ich vor dem Bösen bewahrt werde. Nun ist er als Straftäter aber erwischt worden und hat er Gott auf die Anklagebank gesetzt. Dieses Gericht hat das abgelehnt mit der Begründung, Gott ist keine juristische Person und wir finden auch keine Adresse. Aber das ist doch interessant, dass da einer sagt, pass mal auf, ich nehme mich mal ganz raus, Schuld ist der andere. Schuld ist der andere. Ich nix. Bei mir ist null. Die Verantwortung wird so gerne delegiert. Da unterhalten sich zwei über ihre Gemeinde, sagt die eine, ja, ich komme nur noch mit Tabletten durch. Sag ich, wie? Sagt die, ja, nach dem KV, wenn also die Wetterfronten der verschiedenen Prägungen aufeinandertreffen, brauche ich eine Magen- und Darmtablette. Nach dem Lobpreis, der ist so laut, brauche ich eine Kopfschmerztablette. Und unser Pastor predigt wie eine Schlaftablette. Das kann man so sehen. Aber was ist denn da, was ist denn für eine Haltung dahinter? Dahinter ist die Haltung, die anderen sind für mein Glück zuständig. Ich mache mal gar nichts. Ich gehe da mal nur hin. Und die anderen sind dafür zuständig, meine ganzen Probleme und so zu lösen. Das ist natürlich herrlich. Aber so funktioniert der Hirtendienst auch nicht. Sondern Jesus, der Hirte, kümmert sich um die Herde, die sich an ihn bindet. Die ihm gehört. Die ihm folgt. Das ist die Basis des Textes. Und wir wissen, dass der Hirtendienst, den Jesus selber tut, sich auch ausdrückt in Hirtenberufungen, die er sozusagen ausspricht. Das sind jetzt nicht nur Pastoren und Diakone und Pfarrer und sowas, sondern das sind Einzelberufungen, wo der Herr sagt, kümmere dich manchmal um eine einzelne Person, manchmal ist es eine Gruppe. Kümmere dich darum, geh dorthin. Also die Hirtenberufung ist eine Berufung der ganzen Gemeinde in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Es ist nie, nie, nie nur Aufgabe des Pfarrers. Was sollten der bei 250 Leuten machen? Da ist er doch völlig, völlig überfordert. Ich frage mich überhaupt, wie die Megagemeinden mit der Frage umgehen. Wenn du hier 1500 Leute im Gottesdienst hast, da brauchst du ja 5 Leben, um die einmal zu besuchen. Wie soll das gehen? Also wir merken daran, dass der Hirtendienst, wenn man auch die seelsorgerliche Komponente noch mit einbezieht, eine große Herausforderung ist und dass es nicht möglich ist, diesen Dienst zu tun ohne eine Vielzahl von Berufungen, die in der Gemeinde gelebt werden. Das ist erstmal der Stichschau. Wenn wir also von Jesus, dem Hirten, reden, reden wir zum einen davon, dass er an uns eine bestimmte Tätigkeit vollzieht. Wir reden aber zum anderen davon, dass er ein Vorbild hineingibt, das uns auch gilt in Bezug auf unsere Mitarbeit in der Gemeinde. Beide Dimensionen schwingen hier mit. Und es gibt hier 3 Hirtenfunktionen, die in unserem Text besonders erwähnt werden. Das ist Schutz und Befreiung, Nähe und Beziehung und drittens Navigation und Führung. 3 Funktionen, die es in unserem Leben immer wieder braucht. Ich bin mal bei dem ersten, Schutz und Befreiung. Der gute Hirte, der Gott, der Jesus symbolisiert, übrigens ist das
Jesus sich als den guten Hirten bezeichnet, wo Gott, der Vater, im Alten Bund als der gute Hirte bezeichnet wird, auch ein Ausdruck dafür, dass Jesus Gott ist. Sonst wäre das nicht möglich. Er ist Gott. Ich bin der gute Hirte, sagst, ich bin Gott, der gute Hirte, von dem ihr im Alten Bund schon gehört habt. Das ist hier der Zusammenhang, das nur mal am Rande. Aber es geht ja nun um Schutz und Befreiung. Und da gibt es ein Gegenbild, der Mietling. Der Mietling ist also jemand, der nur für Geld arbeitet. Der bekommt also einen Obolus und solange nichts passiert, weidet er die Herde, sobald es eng wird, haut er ab. Der Mietling ist also einer, der an den Schafen selbst kein Interesse hat. Den interessiert nur das Geld, das er mit den Schafen verdienen kann. Das ist der Mietling. Und als Gegenbild dazu der gute Hirte, der sein Leben lässt, steht zweimal da, der sein Leben lässt für die Schafe. Was ist Hirtendienst? Hirtendienst ist, dass du für die anvertrauten Menschen dein Leben in die Waagschale wirfst, so wie Jesus es getan hat. Das ist Hirtendienst. Er selbst, als er am Kreuz hing, starb für uns am Kreuz als der Hirte, der uns zu Gott zurückführen möchte, der uns aus der Gottlosigkeit, der Ferne, der Gottesferne herausholt. Er starb für uns als derjenige, der unsere Schande, der für unsere Schande und für unsere Sünde aufkommt, für den Dreck und den Schmutz unseres Lebens, für die miese Seite, für die schwarze Seite des Lebens kommt er auf. Das ist ein Hirte. Ein Hirte ist nicht der, der andere kritisiert und sagt, du bist aber schlecht, sondern er ist einer, der dafür aufkommt, der an der Überwindung arbeitet. Das ist ein Hirte. Ein Hirte ist also jemand, der sich zuerst der Finsternis selbst entgegenstellt. Und das sind Dinge, die haben es in sich. Jesus, der Hirte, der am Kreuz hing, betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er setzte sich für Menschen ein, die ihm gerade Schmerzen zubereitet haben. Ich habe Ihnen in diesen Tagen mal so einen Nagel gezeigt. Wissen Sie, so einen geschmiedeten Nagel, der ist da durchgehauen worden. Man vermutet ja, so ähnlich sah der Kreuzesnagel aus, der bei Jesus zur Anwendung gekommen ist, weil das Verfahren sehr alt ist. Und das muss man sich erst mal vorstellen, dass er als erstes für diejenigen betet, die ihm Schmerzen bereitet haben. Wenn wir also in der Nachfolge Jesu in einer Hirtengesinnung hineinkommen wollen, heißt das zunächst einmal, sei für die da, die dir Schmerzen bereiten und bete für sie. Der erste Schritt, bete für sie und beschwere dich nicht nur über sie. Der zweite Schritt, der eine Mitgekreuzigte, der zur Einsicht kam und so eine halbe Bekehrung hingelegt hat, für den war er da, obwohl er gerade mal, man muss sich das mal vorstellen, es ging jetzt um die Erlösung der Welt. Also nicht nur der paar Jünger, die er da hatte, sondern der Welt. Und da ist einer neben ihm, ein Einzelner. Hätte er doch sagen können, du pass mal, ich habe jetzt hier eine große Aufgabe zu erfüllen, ich kann mich um dich leider nicht kümmern. Aber er war für den Einzelnen da, obwohl er gerade die Welt erlöste. Und das zeigt uns etwas, dass Gott immer am Schicksal des Einzelnen interessiert bleibt. Hirtendienst fokussiert immer auf die Lage des Einzelnen, der jetzt in meinen Weg gestellt wird, an dem ich jetzt eine Aufgabe habe, auch wenn ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin. Das ist Hirtendienst. Und jetzt wird gesagt, der gute Hirte stellt sich also mit seinem Leben der Finsternis entgegen, die die Herde überfallen will. Also da geht es um die Wölfe, da geht es um die Bedrohung des Lebens. Er gibt sein Leben für andere hin. Und jetzt möchte Gott uns in diese Gesinnung hineinführen, dass wir unser Leben auch in die Waagschale geben für andere. Ich kann also, wenn ich diesem Hirten nachfolgen möchte, nicht nur in einen Gottesdienst gehen und meine eigene Auferbauung erwarten. Das ist zu wenig. Sondern ich muss schon auch fragen, für wen
darf ich mich heute einsetzen? Wer braucht mich heute? Oder wer braucht mich in der kommenden Woche? Wo ist meine, die Tür, vor die Gott mich stellt? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das kann auch mal ein Dienst sein, den der Herr von uns möchte. Dass wir mal anklopfen an bestimmten Türen, wo lange nicht mehr geklopft wurde. Es haben Leute gesagt, die von der Gemeinde mal weggegangen sind, weil sie eine Krise hatten. Die größte Enttäuschung war für mich, dass keiner nachgefragt hat, wo ich bleibe. Freunde, das ist doch eine Arbeit, dafür musst du keine theologische Ausbildung haben. Dass du mal jemanden anrufst und sagst, wie geht's dir denn? Und bedenken wir bitte, dass in Matthäus 25, wo der Herr das Endgericht beschreibt, er sagt, ich war krank, ihr seid zu mir gekommen, ich war in dieser, in jener Notlage, ihr wart da. Das ist Hürdenarbeit. Also der Herr nimmt das ernst. Und ich sage euch eins, das Erste, wenn wir Jesus in diesem Dienst näher kommen wollen, ist das Ablegen der Anklage und der Kritik gegen die Verhältnisse. Wir bessern doch nichts durch Anklage. Wir ändern doch niemanden. Es kommt doch nicht mehr geistlicher Durchbruch dadurch zustande, dass wir unsere Unzufriedenheit nun breittragen. Ich muss anfangen zu sagen, Herr, wie kann ich für diese Herde, zu der ich hier gehöre, wo du es willst, eine Mitverantwortung im Sinne deines Hirtendienstes übernehmen. Das ist eigentlich Gemeindearbeit. Das ist die Basis. Wo ist meine Mitverantwortung, sodass ich die Freude haben darf, dass es anderen durch meine Arbeit besser geht, als es ihnen ohne diesen Dienst gehen würde. Und wenn ich mit dieser Gesinnung in eine Gemeinde hineingehe, dann finde ich Arbeit. Dann erwarte ich die Arbeit nicht nur von anderen, sondern dann finde ich meinen Platz und meine Aufgabe. Und dann höre ich auf, ständig nur Anklage und Beschwerde und Kritik. Und hier stimmt es nicht. Natürlich gibt es, wo Menschen arbeiten, immer auch manches richtig zu stellen und zu ordnen. Das ist ja auch wichtig. Aber auf der Basis einer Hineingabe, einer Verantwortungsübernahme, ist das eine andere Sprache, als wenn ich nur die Erwartung hege, die anderen sind für mich da und wenn sie das nicht machen, bin ich sauer. Also, hier geht es um einen wichtigen Punkt. Er gibt sein Leben hin, um unsere Sünde zu überwinden. Die Sünde, die sieht Gott nur an, so lange, bis sie in die Beichte überführt wurde. Sobald die Beichte eingesetzt hat, schaltet die gesamte himmlische Welt auf Vergessen. Auf Vergessen. Hat denn der Vater in Lukas 15 seinem Sohn gesagt, du hast ja schon gemerkt, dass ich recht hatte? Da war nichts. Wenn eine Beichte aus einem Herzen kommt, schaltet die himmlische Welt auf Vergessen. Und deswegen sollte es die Gemeinde auch lernen zu tun. Die Anerkennung der Beichte im Gemeindeleben, je nachdem, wie wir sie anerkennen, entscheidet in erheblicher Weise über die Vollmacht der Gegenwart Gottes in dieser Gemeinde. Ein Bezweifeln der Beichte, ein Geringschätzen, auch das macht er sowieso wieder und so, bedeutet immer eine Arbeit gegen die Gegenwart Gottes in dieser Gemeinde. Es ist ein Abbau der Präsenz des Evangeliums. Und wir müssen uns schon entscheiden, ob wir beim Abbau dabei sein wollen oder beim Aufbau. Willst du abbauen oder willst du aufbauen in deiner Gemeinde? Das musst du dich entscheiden. Wenn du aufbauen willst, muss eine Beichte einen allerhöchsten Wert haben. Und Jesus hat auch die Schande übernommen. Es gibt Fehlverhalten, es gibt Abrisse im Leben. Da schämen wir uns zu Tode, dass uns das passiert ist. Aber Jesus sagt, ich nehme die Schande ab, ich bin für dich nackt gekreuzigt worden am Kreuz. Ich nehme sie dir ab und deswegen halte sie nicht fest. Lass sie los. Wir müssen also auch die Schande ans Kreuz geben und die Gemeinde sollte jedem Bruder, jeder Schwester dabei helfen, das zu tun. Und das ist eine Mitverantwortung auch, was unseren Umgang mit diesen Dingen angeht. Bin ich auch bereit, die Schande eines anderen zu vergessen und beim Ablegen zu helfen? Oder freue ich mich daran, dass ich über XY, die immer so gut dastehen, auch mal was Negatives zu erzählen weiß? Dazwischen musst du dich entscheiden. Auf welcher Seite willst du mitarbeiten? Beim Behalten der Sünde und der Schande oder beim Überwinden? Das musst du dich entscheiden. Und darin wird die Beziehung zu Jesus, dem Hirten, deutlich. Eine andere Sache ist, wenn es um Irrlehren, um Verführungen, um Einflüsse geht, die vom Evangelium wegführen. In einer Gemeinde, wo es um Verletzungen geht, um den Zuspruch der Liebe Gottes, um die Barmherzigkeit Gottes, muss es aber auch um die Klarheit der Heiligen Schrift gehen. Sünde muss beim Namen genannt werden, damit sie überwunden werden kann in der Gemeinde. Was ich nicht beim Namen nenne, kann auch nicht überwunden werden. Das sind alles Hirtenfunktionen. Und der Herr tut es als einen Ausfluss seiner Liebe, weil er sagt, ich führe meine Schafe und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das heißt, das Ziel der Ewigkeit bestimmt die Maßnahmen, die er in der Gegenwart zur Anwendung bringt in unserem Leben. Aus dem Blickwinkel der Ewigkeit wird unser Herz, unser Leben von Jesus, dem guten Hirten, behandelt. Und da kann es sein, dass er uns korrigiert oder auch auf Wegen führt, die wir gar nicht gleich verstehen. Aber er hat die Ewigkeit im Blick und er weiß, welche Mittel und Wege er braucht, um uns dahin zu bringen. Und das ist seine Liebe, dass er uns in dieser Dimension begleitet. Geistliches Leben. Und das Zweite ist Nähe und Beziehung. Also es heißt ja hier in unserem Predigttext in erstaunlicher Weise, ich bin der gute Hirte, Vers 14, und ich kenne die meinen, kennen, Nähe, und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Das heißt, die Nähe, die Jesus zu seinem Vater hatte, gibt er an seine Herde weiter. Er sagt, so wie der Vater und ich aufeinander und miteinander in der Bewegung des Herzens sind, so hole ich euch herein in meine Nähe. Gemeindearbeit ist immer auch eine Pflege der Nähe zu Gott. Das ist ein zentraler Aspekt. Da kann es nicht nur um Aktionen gehen, obwohl die auch hier und da ihren Platz haben. Ich will das nicht leugnen. Aber es geht in erster Linie um die Stärkung der Beziehung zu Gott, dass ich in seine Nähe hineinfinde. Und da haben wir doch viele, viele Leute, die sagen immer wieder, ich fühle mich im Augenblick so ausgeschlossen, ich spüre Gott nicht, er scheint weit weg zu sein. Ich kann kaum noch an ihn glauben. Und die Antwort der Gemeinde ist, dann glauben wir für dich. Und wir versichern dir, dass er nicht weit entfernt von dir ist. Und das ist unsere Arbeit, dir zu helfen, auf diesem Wege zu Gott wieder in eine Bindung zu gelangen. Das ist doch wichtig, oder? Diese Bindung an Gott, diese Intimität mit Gott zu pflegen und auch zu bewahren und zum Wachsen zu bringen, ist Teil der Gemeindearbeit. Weil nur wenn die Liebe Gottes unsere Herzen erfüllt, werden wir in ein neues Verhältnis zu unserem Nächsten kommen, zu unserem Feind kommen, Feindesliebe, und zu unserem Bruder. Ich kann doch nicht nur Appelle loslassen und sagen, ihr müsst, ihr sollt, wenn die Nähe zu Gott weg ist. Ja, wo soll denn die Nächstenliebe herkommen? Die ganze Nächsten- und Feindesliebe und was Jesus sagt, ist ein Ausfluss der Liebe zu Gott. Ich empfange die Liebe Gottes erstmal selbst. Und diese Liebe wirkt sich aus auf meine Beziehungen, die ich in einem neuen Licht sehe und die ich neu ordne. Von daher ist diese Pflege ganz wichtig für die Gemeindearbeit. Und das heißt eben manchmal auch, dass wir die Last gemeinsam tragen. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Gemeint ist vom Zusammenhang her die Last der Sünde. Wir tragen an der Last, dass manche Beziehungen zerbrochen sind und sich nicht so leicht wieder verbinden lassen. Dass manche Ehen kurz vor dem Ex sind und nicht mehr zusammenfinden. Wir tragen an der Last, dass es manchmal auch in familiären Zusammenhängen einen Streit gibt, der die Sprengkraft hat, alles in kleine Teile zu zerschmeißen. Das sind doch Dinge, die gehören in die Gemeinde rein. Das ist eine Gemeindeangelegenheit. Der Einzelne ist damit überfordert. Und zu merken, mindestens in der Fürbitte stehen Leute für mich. Sie arbeiten nicht gegen mich und sie kritisieren mich auch nicht laufend und sehen mich nicht immer nur im Angesicht meiner Fehler, die ich sicher auch gemacht habe. Aber ich werde positiv aufgenommen in dieser Gemeinschaft. Das schafft Bindung. Das schafft Nähe. Hinzu gehört auch die Seelsorge. Nicht jeder kann ein Seelsorger sein, aber viele können jemanden zur Seelsorge ermutigen, weil ja viele Leute auch gar nicht den Mut haben zu sagen, ich gehe dahin. Es fehlt oft am Mut zu sagen, ich öffne mal die innersten Kammern meines Herzens vor jemandem. Weil da kommt dann die Befürchtung, wer weiß, was da passiert, was die mit mir machen. Es gibt so viele Vorbehalte gegen Seelsorge. Ich sage ja immer, ich wiederhole mich, die Leute gehen mit ihrem Auto besser um als mit ihrer eigenen Seele. Das schaffen sie wenigstens einmal im Jahr zur Durchsicht. Aber die eigene Seele ist häufig abgeriegelt, abgeschlossen. Und alles, was hinter so einer Mauer kocht, verstehst du, was hinter der Mauer kocht, ist keine genießbare Suppe. Und dann ist noch Folgendes. Wenn Leute, die verletzt sind, eine Mauer um sich bauen, können sie das machen. Nur da vereinsamt das Herz dahinter. Hinter dieser Mauer vereinsamt das Herz. Und das ist auch nichts Erquickliches. Also es braucht eine Hilfe. Ich denke immer, der Naaman, verstehst du, der General aus Syrien, der hatte auch die Schnauze voll von diesem Elia. Der wollte nach Hause und wollte richtig Druck machen. Und da hat er aber Leute gehabt, die haben ihm gesagt, du pass mal auf, Naaman, sei doch nicht so verärgert, dich da 7-mal in dem Jordan, hier ist keiner in der Nähe, das kannst du doch mal probieren. Mensch, mach's doch mal. Ohne die wäre der da nie reingestiegen. Der wäre krank nach Hause gefahren. Und durch diese Hilfe konnte eine Heilung in seinem Leben geschehen, die zu einer Bekehrung geführt hat. Verstehen Sie? Es sind die Begleiter, die ohne Namen einfach so als anonyme Gruppe erwähnt werden. Diese Begleiter haben das bewegen können, nicht weil sie Seelsorger waren, sondern weil sie ihm geholfen haben, Gottes Wort auszuprobieren. Es hängt so viel an dem Faktor der Ermutigung. Wir sollten uns überlegen, wie wir damit umgehen. Wir brauchen mindestens 10-mal so viel Ermutigung wie 1-mal Kritik. Aber häufig ist es umgedreht. Und das ist der Schaden in unserer Gemeinde. Wir brauchen 10-mal so viel Ermutigung wie 1-mal Kritik. Es sind immer innere Schwellen, innere Hürden zu überwinden. Das müssen wir verstehen. Ich kann doch jemanden nicht nur unterstellen, dass er irgendwie einen harten Kopf hat oder nicht einsieht und so, wenn ich nicht zugleich verstehe, dass da eine Not ist, die überwunden werden muss. Nicht nur ein schlechter Charakterzug. Und diese Nähe zu Gott bedeutet, du kannst ohne innere Mauern lernen zu leben. Dazu gehört auch das Aushalten von Spannungen und so weiter. Drittens, Navigation und Führung. Der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also, es ist sehr interessant, dass er das über allen Schafen sagt. Alle. Alle hören meine Stimme. Das heißt, Gott hat sich vorgenommen, jeden Einzelnen persönlich anzusprechen in der Gemeinde. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt des Hirtendienstes, Gottes Stimme hörbar zu machen. Mindestens im Gebet, in der Fürbitte, in der Begleitung, in der Bestätigung dessen, was vielleicht jemand schon empfangen hat, wo aber noch eine Unsicherheit drüber liegt. In einer Bestätigung, du hier hast du es mit Gott zu tun. Gott redet. Und er redet jeden Einzelnen an. Für mich, ich sage das immer wieder, war dieses persönliche Anreden durch Gott der erste Schritt meiner Bekehrung. Nichts anderes hätte mich bewegt. Nichts, nichts. Aber dass er mich persönlich angeredet hat, hat meine Widerstände überwunden, sodass ich einen ersten Schritt ging. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir verstehen, manchmal hören wir Gottes Reden nicht, weil Dinge im Weg sind. dann ist es wichtig, auch für jemanden zu hören. Zu sagen, ich bete für dich und wenn Gott mir etwas mitteilt, will ich dir es sagen. Aber immer mit der Absicht einer Hilfe. Der Hirte freut sich am Vorankommen der Schafe. Er rechnet nicht seine eigenen Verdienste ab. Der Hirte ist ganz mit seinem Leben für die Schafe da. Und diese Führungen können verschieden aussehen. Es gibt Führungen in bestimmte Dienste hinein. Es gibt Führungen auch in bestimmte, sagen wir mal, Weggemeinschaften hinein. Es gibt auch Führungen der besonderen Art. Nicht wahr? Die erste Missionsreise in Apostelgeschichte 6, die musste ja durch die Gemeinde bestätigt werden. Da reichte es nicht aus, dass Paulus und Silas wussten, was der Herr wollte, sondern da hieß es, sie beteten und fasteten und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Und da haben sie etwas unternommen, das sie bis dahin noch nie gemacht hatten. Missionsreisen gab es so noch nicht. Es war die erste. Das heißt, die Innovation des Heiligen Geistes, die Führung, wie wir auch Menschen dienen und erreichen können, die kommt vom Himmel herunter. Und deswegen spielt das Hören auf Gott so eine entscheidende Rolle. Herr, du hast mich unter Spannungen gestellt. Ich komme damit manchmal überhaupt nicht zurecht, aber ich möchte von dir hören, wie du darüber denkst. Wie siehst du mich in meinen Spannungen? Was kann ich an Trost oder an Wegweisung empfangen, damit ich den Weg wieder gehen kann, ohne verwirrt zu sein? Das sind alles Zusammenhänge, die gehören zu Navigation und Führung. Und es heißt, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus stellt sich in einer Weise zu dir, die alle bisherigen Vorstellungen übersteigen, die wir von ihm haben. Es gibt manchmal so kleine Momente, wo Gott das aufleuchten lässt. Ich weiß noch, als ich mal im Krankenhaus lag, kam mein alter Sonntagsschulonkel zu mir. Der lief an zwei Krücken und der hatte kein Auto. Das heißt, der ist mit dem Bus gefahren, musste zweimal umsteigen und der war mehrere Stunden unterwegs, nur um eine Viertelstunde oder 20 Minuten bei mir zu sein. Da habe ich überlegt, ich lag an diesem Bett und ich sage, wenn der so viel Beschwerlichkeit aufnimmt, auf sich nimmt, was er nicht muss, es gab keine Absprache, was er nicht muss, um einmal bei mir zu sein, wie viel mehr unternimmt Gott, um bei mir zu sein. Dieser Mann wurde für mich zu einer Brücke, die Liebe des Vaters im Himmel besser verstehen zu können in meinem Leben. Und jetzt sage ich zu dir, das ist ja auch ein Teil der Berufung, werde zu einer Brücke, die andere zu Gott hin brauchen, indem sie deine Fürsorge empfangen und erleben. Das ist der Zusammenhang des guten Hirten. Ein vollmächtiger Dienst, der aber nichts damit zu tun hat, dass der Hirte seine eigenen Interessen verfolgt. Er stellt seine Interessen vollständig zu 100% in den Dienst an der Herde. Er will selber nicht groß rauskommen, will keine Berühmtheit erlangen. Jesus wurde zum Allerverachtetsten am Kreuz, da war von Berühmtheit nicht viel zu machen. Er sucht nicht die eigenen Erlebnisse, er sucht nicht die eigenen Erfolge, er sucht nicht die eigene Bestätigung, er sucht nicht die Größe des eigenen Namens, er sucht nur eines, den Fortschritt der Herde. Das ist Hirtendienst. Ein Dienst, der sich verliert in die Freude hinein, dass es den anderen, für die ich da bin, gut geht. Und diese Freude ist eine heilige Freude. Ich sage Ihnen immer, die reinste Freude, die man im Leben empfangen kann, ist die Mitfreude. Denn wer sich mitfreuen kann, ich meine jetzt mal unabhängig von Sympathie oder Antipathie zu jemandem, mal ganz unabhängig davon, wer sich mitfreuen kann, der kann das nur, weil er seine eigene Person zurücknehmen kann. Und das Zurücknehmen der eigenen Person ist nicht eine Funktion, die wir alle so von Natur her hätten, sondern das ist ein geistliches Wachstum. Er kann sich zurücknehmen und kann sich mitfreuen an der Freude eines anderen, als wäre es die eigene Freude. Das heißt, da ist auch im Herzen sehr viel verändert worden. Und so sehr viel Reinheit und Klarheit entstanden. Und wer sich so freuen kann, ist ein Glückspilz. Denn die Schadenfreude ist auch eine Freude, aber die hinterlässt eine Schmutzspur im Herzen. Aber die Mitfreude ist eine Freude, die aus einem reinen Herzen hervorgeht, wo also die Bearbeitung des eigenen Herzens vorher notwendig war, damit die überhaupt Raum hat, damit die überhaupt wachsen kann. Da muss viel Gestrüpp im eigenen Herzen abgeerntet werden, damit die dort reinpasst. Aber diese Mitfreude ist der normale Klang, der Klang des Hirtendienstes. Das ist die Mitte, das ist das Ziel und das Zentrum. Und darin teilzuhaben, zu sagen, meine höchste Freude ist die Mitfreude mit dem Gelingen, mit dem Gewinn, den ein anderer bekommt, den ich vielleicht selber gerne hätte, aber den Gott einem anderen gegeben hat. Das ist die Basis des Hirtendienstes. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das heißt für uns, mit Christus sterben und auferstehen als Brennpunkt geistlichen Lebens. Der alte Mensch, der alles das verhindert, der muss sterben. Und auferstehen tut in mir die Jesusgesinnung, das Jesusleben, das sich ausbreitet und das mich nebenbei gesagt von vielem befreit. Wer sich mitfreuen kann, der hat keinen Argwohn, der hat keinen Neid. Der hat die Mitfreude ja eingezäunt, nicht wahr? Wer neidisch ist, kann sich nicht mitfreuen. Das eine schließt das andere aus. Also wer sich mitfreuen kann, hat keinen Neid, keinen Argwohn, keine Missgunst. Das heißt, er braucht diese ganzen Sachen, für diese Sachen brauchst du keine Kräfte aufwenden, um die einigermaßen in Balance zu halten. Die sind überwunden. Natürlich gibt es immer Anfechtungen im Leben, aber sie sind überwunden und die Mitfreude hat Raum. Und so ist Jesus unser Hirte. Und so möchte er dich auch haben, in irgendeinem Zusammenhang für andere. Amen.
Herr Jesus Christus, du guter Hirte, wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, dass du uns nachgehst, wo wir uns verirrt haben, dass du uns suchst, wenn wir fern von dir sind. Und danke, dass du uns durch deinen Hirtendienst hineinnimmst, um die Pflege deiner Schafe zu befördern. Dass du uns Aufgaben zuweist, um deine geliebten Kinder zu begleiten, zu segnen, zurückzuholen in dein heiliges Reich. Und darum preisen wir dich mit allen Engeln und mit den himmlischen Chören, singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.